Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der festgefahrene Haushaltsstreit in den USA könnte sich jetzt auch auf die Kreditwürdigkeit des Landes auswirken. Die Ratingagentur Moody's prüft nach eigenen Angaben, die Bonität der USA herabzustufen. Hintergrund sind die stockenden Verhandlungen zwischen Präsident Obama und dem Kongress über eine Anhebung der Schuldengrenze.
Es ist ein Schuss vor den Bug der politischen Elite Amerikas, was da aus dem Glass Tower in New York kommt. Moody's droht mit dem Entzug der Kreditbestnote für US-Staatsanleihen. Es gäbe eine wachsende Möglichkeit, dass die USA ihre Schulden nicht zahlen könnten. Komme es in Washington nicht zu einer Lösung im Streit über die Schuldenobergrenze. Und damit nicht genug. Auch China, Amerikas größter Geldgeber und Besitzer von US-Staatsanleihen, jüngst fein empfangen in Washington, macht sorgenvoll mobil. Da Gung, Pekings Ratingagentur, drohte ebenfalls, die US-Kreditwürdigkeit erneut herabzusetzen. Wir haben die USA unter Negativbeobachtung gestellt wegen ihres drastischen Rückgangs in der Fähigkeit, Schuldentitel bedienen zu können. Amerikas oberster Währungshüter, Notenbankchef Bernanke, war heute auf dem Kapitolshügel und zeichnete ein düsteres Bild für den Fall von Amerikas Zahlungsunfähigkeit. Wir würden eine Schockwelle quer über den Globus jagen. Das hätte nicht nur für unsere Wirtschaft Konsequenzen, sondern weltweit. Unsere Staatsanleihen sind nun mal kritisch fürs gesamte Finanzsystem. Am Nachmittag werden die Streithähne wieder im Weißen Haus zusammensitzen. Die Stimmung zwischen Demokraten und Republikanern auf dem Tiefpunkt. Es klemmt vor allem an der Frage, wie zur Haushaltssanierung die bislang steuergeschonten Reichen wieder mehr zur Verantwortung gezogen werden können.
Es sind ideologische Unterschiede, aber auch wahlkampftaktische Machtspielchen, die eine Einigung bis dato verhinderten. Und das alles auf dem Rücken der Bürger. Die Uhr aber tickt. Am 2. August erreichen die USA die Schuldenobergrenze. Dann droht die Zahlungsunfähigkeit.
Mehr zur Schuldenkrise der USA und zur Rolle der Ratingagenturen finden Sie auch im Internet unter tagesschau.de. Der Bankenstresstest findet ohne die Landesbank Hessen-Thüringen statt. Das kündigte das Institut heute nach einem Streit mit dem Organisator des großen europäischen Stresstests an. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde will die sogenannten stillen Einlagen nicht in die Bewertung einbeziehen. Morgen veröffentlicht die Behörde die Ergebnisse ihres Stresstests.
Ein stattliches Fundament für eine stattliche Bank. Doch die Landesbank Hessen-Thüringen ist eine Ausnahme im Bankenviertel von Frankfurt am Main. Die Helaba ist eine öffentliche Bank mit zwei Bundesländern als wichtigen Anteilseignern. Dass gerade die jetzt beim Stresstest durchzufallen scheint, für die Eigentümer ein Angriff auf eine deutsche Besonderheit.
Das ist der Versuch eines Zeichens des Misstrauens der europäischen Ebene gegenüber dem Landesbankensektor. Das kennt man außerhalb von Deutschland und Österreich so gut wie gar nicht. Und außerhalb Deutschland war das immer eine Frage, sich darüber zu beschweren, ob sich deutsche Banken dadurch möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
In London wacht seit diesem Jahr eine gemeinsame Bankenaufsicht über die Regeln beim Bankenstresstest. Für Streit sorgt jetzt, wie Geldinstitute ihre Geschäftsrisiken absichern dürfen. Ihr finanzielles Fundament, das Kernkapital, besteht im Wesentlichen aus Aktien sowie Geldrücklagen der Bank. Landesbanken zählen auch sogenannte stille Einlagen dazu, Geld von Anteilseignern, die nach außen hin nicht in Erscheinung treten. Die Europäische Bankenaufsicht will solche stillen Einlagen der Helaba nicht akzeptieren. Für Fachleute aus Deutschland ein problematischer Schritt.
Weil es erkennen lässt, dass diese neue Europäische Bankenaufsichtsbehörde sich nicht so recht auskennt mit der Vielfalt der institutionellen Formen in Europa. Und das bedeutet durchaus eine Schwächung dieser Behörde. Und ich wünschte mir, dass sie stärker wäre.
Die Helaba lehnt eine Stresstestveröffentlichung ab. Damit ist ein offener Streit ausgebrochen über den Umgang mit öffentlichen Banken.
Bundeskanzlerin Merkel hält einen Euro-Krisengipfel derzeit noch nicht für sinnvoll. Zunächst müssten alle Beteiligten bereit sein, eine Entscheidung zu treffen und ein fertiges neues Programm für Griechenland vorzulegen, sagte sie. Daran werde zurzeit noch gearbeitet. Angesichts der anhaltenden Schuldenkrise hatten EU-Vertreter für morgen einen Sondergipfel erwogen. Merkel äußerte sich bei einem Besuch in der nigerianischen Hauptstadt Abuja.
Auf der dritten und letzten Station ihrer Afrika-Reise sagte die Bundeskanzlerin der nigerianischen Regierung Unterstützung beim weiteren Aufbau des Landes zu. Dabei mahnte sie auch die Einhaltung der Menschenrechte an. Nigeria ist reich an Ölreserven, deshalb soll die Zusammenarbeit im Energiebereich ausgebaut werden. Darauf einigte sich Merkel mit Präsident Goodluck Jonathan, der von einer Schlüsselrolle Deutschlands bei der Entwicklung seines Landes sprach.
Der deutsche Energiekonzern RWE stellt sich neu auf. Gemeinsam mit dem russischen Unternehmen Gazprom will er Gas- und Kohlekraftwerke bauen und betreiben. Um an frisches Kapital zu kommen, verkauft RWE zudem einen Großteil seines Stromnetzes. Hintergrund ist die Abkehr der Bundesregierung von der Atomkraft, mit der RWE bislang hohe Gewinne macht.
Der Energieriese RWE sucht einen Partner beim Betrieb von Kraftwerken wie dem im Bau befindlichen Steinkohlekraftwerk in Hamm. Wunschkandidat von RWE ist Gazprom. Es wäre ein lukratives Geschäft für den russischen Gasgiganten. Gerne möchte Gazprom in Deutschland Fuß fassen. Im Gegenzug soll das Unternehmen RWE günstigeres Gas liefern als bisher.
Wir haben heute eine Absichtserklärung unterschrieben, dass wir prüfen wollen, wie wir zwei Verhandlungsstränge lösen können. Das eine sind die laufenden Gaspreisverhandlungen mit Gazprom. Und das zweite ist der Versuch, gemeinsam herauszufinden, ob wir im europäischen Kraftwerksbereich gemeinsames Wachstum schaffen können und gemeinsame Projekte hierfür identifizieren können.
Seit der Energiewende hat die Atomkraft, mit der RWE Gewinne gemacht hat, keine Zukunft mehr. Außerdem hat der Konzern hohe Schulden. Eine Partnerschaft mit Gazprom wäre ein Ausweg für RWE-Konzernchef Grossmann. Die Vorbereitungen für die heute beschlossene Absichtserklärung laufen seit langem, zuletzt letzte Woche in Paris. 3 Monate darf Grossmann nun exklusiv mit Gazprom-Chef Miller verhandeln, ob beide Konzerne beim Kraftwerksbetrieb zusammenarbeiten. Schon jetzt sieht das Bundeskartellamt Prüfbedarf.
Es liegt auf der Hand, dass wenn sich ein marktmächtiger Stromproduzent RWE mit Gazprom als marktmächtigem Gasproduzenten zusammentut, dass sich das eine Wettbewerbsbehörde sehr genau ansehen muss, zumal in einer Zeit, wo wir alle auf Gaskraftwerke setzen.
Außerdem hat RWE heute entschieden, einen Großteil seines Höchstspannungsnetzes zu verkaufen. Der Konzern braucht nicht nur einen Partner, sondern auch Geld.
Der Medienunternehmer Leo Kirch ist tot. Er starb heute im Alter von 84 Jahren in München. Kirch hatte über Jahrzehnte die deutsche Medienlandschaft geprägt. Er gehörte zu den Pionieren des kommerziellen Fernsehens und baute einen der größten Medienkonzerne Europas auf. 2002 brach sein Firmenimperium zusammen. Dafür machte Kirch den damaligen deutsche Bankchef Breuer verantwortlich und zog gegen ihn vor Gericht.
Es war sein letzter öffentlicher Auftritt. Aber schon am 25. März dieses Jahres vor dem Münchner Oberlandesgericht war der ehemalige Medienmogul zu erschöpft, um die Vernehmung durchzustehen. Die Richter brachen die Verhandlung ab. Kirch hatte dem ehemaligen Chef der Deutschen Bank Breuer die Schuld am Untergang seines Imperiums gegeben. Breuer hatte 2002 die Kreditwürdigkeit der angeschlagenen Kirch-Gruppe in einem Fernsehinterview in Zweifel gezogen. Im selben Jahr musste Kirch Insolvenz anmelden. Bis dahin aber hatte er den deutschen Medienmarkt wie kein anderer geprägt. Alles begann in den 50er Jahren, als Kirch in einem VW-Käfer nach Rom fuhr, um seine ersten Lizenzen zu kaufen. Mit Filmen wie Fellinis La Strada setzte er auf das noch junge Fernsehen. Auch wenn zeitweise jeder zweite gesendete Film aus seinem Archiv stammte, der Name Leo Kirch blieb noch lange unbekannt. Das änderte sich Anfang der 80er Jahre, als Kirch in das neu entstandene Privatfernsehgeschäft einstieg. Besonders recht war ihm sein hoher Bekanntheitsgrad aber nie.
Ich habe keinen Sinn, ich habe nichts zu sagen.
Vielmehr bekamen die Medien von Leo Kirch selten zu hören. Er lenkte lieber aus dem Hintergrund. Seine Fähigkeit, ein enges Beziehungsnetz zu knüpfen, bis hinein in die Politik, machte ihn schließlich zum Herrscher über ein Medienimperium mit 10.000 Mitarbeitern. Dieses Lebenswerk wollte er vor Gericht retten. Den Prozess will nun seine Familie weiterführen.
Einen Tag nach den Bombenanschlägen in der indischen Metropole Mumbai hat die Polizei offenbar noch keine Hinweise auf die Attentäter. Es sei zu früh, auf eine bestimmte Gruppe zu deuten, teilte der Innenminister des Landes mit. Mitten im abendlichen Berufsverkehr waren gestern kurz nacheinander 3 Sprengsätze detoniert. Dabei wurden 18 Menschen getötet und mehr als 130 verletzt.
Bedrückende Stimmung in Mumbai. Die Menschen stehen unter Schock. Wieder wurde die Stadt Ziel von Terroranschlägen und wieder konnten die Behörden diese nicht verhindern. Noch sehen die Sicherheitskräfte keine Parallelen zu den Anschlägen von 2008. Auch hat sich bisher niemand zu den gestrigen Attacken bekannt. Die Suche nach den Drahtziehern läuft auf Hochtouren. Alle uns bekannten Gruppen, die für so einen Terroranschlag in Frage kommen, werden untersucht. Wir ermitteln in alle Richtungen, aber solange es keine eindeutigen Anhaltspunkte gibt, werden wir niemanden beschuldigen. Automatisch hatten die indischen Medien über eine Verwicklung islamischer Gruppen mit Verbindungen zum Erzfeind Pakistan spekuliert. Die Geheimdienste schließen aber auch einen Mafiakrieg in Mumbai nicht aus. Terrorgruppen wollen mit Anschlägen eine hohe Aufmerksamkeit erzeugen. Mumbai ist das Finanzzentrum, alle internationalen Firmen sind dort und diese Stadt ist seit 2008 ein sehr starkes Symbol. Aus Angst vor weiteren Anschlägen wurden die Sicherheitskontrollen im ganzen Land drastisch erhöht.
Kein Säbelrasseln gegen Pakistan, sondern Zurückhaltung bei der indischen Regierung. Neu-Delhi möchte zeigen, dass es der Stabilitätsfaktor in einer unsicheren Region ist. Zudem bemüht sich Indien um einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen. Eine umsichtige Aufklärung der Anschläge von Mumbai, so meinen internationale Beobachter, könnte Indien diesem Ziel näher bringen.
Der Südsudan ist neues Mitglied der Vereinten Nationen. Die UN-Vollversammlung in New York stimmte heute dafür, das afrikanische Land in die Weltorganisation aufzunehmen. Der Südsudan ist erst seit wenigen Tagen eigenständig. Nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg hatte sich der Süden am Samstag vom Norden losgesagt und für unabhängig erklärt.
Es war ein historischer Moment, als die Flagge des Südsudan am Gebäude der Vereinten Nationen in New York hochgezogen wurde. Der Südsudan ist seit heute das 193. Mitglied der Vereinten Nationen. Generalsekretär Ban Ki-moon begrüßte feierlich das jüngste Mitglied der Vereinten Nationen und, wie er sagte, den jüngsten Staat Afrikas und damit den jüngsten Staat dieser Erde. Für die Freiheit und Unabhängigkeit dieses Staates sei viel Blut vergossen worden. Zuvor hatte die Generalversammlung der UN gewissermaßen das Weltparlament der Vereinten Nationen, das neue Mitglied, per Akklamation in ihren Kreis aufgenommen. Für die Vertreter des Südsudan wurde eine neue Sitzgruppe im UN-Saal eingebaut, auf der die neuen Diplomaten Platz nahmen. Unter dem Vorsitz des deutschen Außenministers hatte dazu gestern der Weltsicherheitsrat die Empfehlung ausgesprochen, den Südsudan als UN-Mitglied aufzunehmen. Die Geschäftsordnung der Vereinten Nationen sieht das so vor. Jahrzehntelanger Bürgerkrieg, rund 2 Millionen Tote, Hunderttausende vertrieben. Das neue UN-Mitglied Südsudan ist heute eines der ärmsten Länder dieser Erde. Der Südsudan wird noch lange die Hilfe auch der Vereinten Nationen brauchen, wenn er denn als unabhängiger Staat tatsächlich überleben soll.
Olympiasieger Samuel Sanchez hat die 12. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Spanier vom Team Euskaltel kam vor dem Belgier Jelle Van Endert ins Ziel. Der erste Pyrenäenanstieg der diesjährigen Rundfahrt ging über 211 Kilometer von Cugnot hinauf bis nach Luz-Adidin. Der Schauspieler Heinz Reinke ist tot. Der gebürtige Kieler starb gestern im Alter von 86 Jahren nahe seiner Wahlheimat Wien. Seinen Durchbruch schaffte Reinke in den 50er Jahren am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg unter Regisseur Gustav Gründgens. Später wurde er dem Film- und Fernsehpublikum bekannt, unter anderem mit Rollen in der Kästner-Verfilmung Das fliegende Klassenzimmer und den Serien Großstadtrevier und Der Landarzt.
Schwere Unwetter in Sachsen-Anhalt und Bayern haben gestern Abend massive Schäden angerichtet. 11 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Allein im Landkreis Deggendorf wurden 10 Menschen verletzt, als ein Erntegerät umstürzte. In Niederbayern erreichten Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern in der Stunde. An mehreren Orten fiel die Stromversorgung aus.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 15. Juli.
Das Tief über Dänemark zieht nach Schweden, bringt dem Norden Deutschlands aber noch Regen. Gleichzeitig erreicht uns ein Ableger des Azorenhochs. Und der sorgt am Samstag in vielen Regionen für recht freundliches Wetter. Im Nordwesten regnet es heute Nacht zeitweise. Auch im Südosten Bayerns fallen ein paar Tropfen. Ansonsten zeigen sich auch mal die Sterne. In der Nordhälfte überwiegen morgen die Wolken, die auch noch Schauer bringen. Richtung Westen lockert es später immer mehr auf. In der Südhälfte eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Schwacher bis mäßiger im Norden auch frischer Wind mit stürmischen Böen aus Südwest bis West. An der oberen Donau heute Nacht 7, im Norden bis 14 Grad. In Nordfriesland morgen frische 17, am Oberrhein bis 24 Grad. Die Aussichten. Am Samstag zunächst meist freundlich, später wird es im Nordwesten und Westen zunehmend wolkiger mit einzelnen Schauern, in Alpennähe Gewitter. Im Laufe des Sonntag erreichen Schauer und Gewitter auch den Osten und Süden. Die neue Woche beginnt wechselhaft.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr heute mit Susanne Holst. Darin Schuldenkrise, warum der internationale Druck auf die USA wächst und Schreiben im Exil, Bericht aus einem chinesischen Gefängnis.